SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Die UBS hat alle alten Ramschpapiere von der Nationalbank zurückgekauft. Für die Schweiz gibt es einen satten Gewinn. Aus Genf kommen positive Signale. Im Atomstreit mit dem Iran gibt es offenbar Bewegung. Über die Philippinen bricht ein Supertaifun herein, mit Windgeschwindigkeiten von 300 Kilometern in der Stunde. Um 13 Uhr Tagesgespräch. Er war viel unterwegs in den letzten 12 Jahren und wenig in seiner Zelle im Kloster. Das sei ganz in Ordnung, sagt der Abt von Einsiedeln, Martin Werlen, und zitiert:
Dem Mönch wird das Wirtshaus zur Zelle, dem Trunkbold wird die Zelle zum Wirtshaus.
Nun geht seine Amtszeit zu Ende und Martin Werlen schaut mit uns zurück auf eine bewegte Zeit um eins. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Thomas Jordan, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, ist nicht überrascht von der gestrigen Zinssenkung der Europäischen Zentralbank EZB. An einer Medienkonferenz sagte er, so wie sich die Wirtschaft in letzter Zeit entwickelt habe, sei die expansive Geldpolitik der EZB zu erwarten gewesen. Jordan erwartet auch für die Schweiz weiterhin tiefe Zinsen. Die Rettung der Grossbank UBS hat sich für die Schweizerische Nationalbank auch in finanzieller Hinsicht gelohnt. Der Stabilisierungsfonds für die Abwicklung der UBS-Ramschpapiere bringt der Nationalbank einen Gewinn von fast 3,8 Milliarden Dollar ein. Hinzu kommen Zinseinnahmen von 1,6 Milliarden Dollar. Der Fonds habe nun das ganze Darlehen zurückbezahlt, teilt die Nationalbank mit. Im Herbst 2008 hatten die Behörden beschlossen, damals wertlose Papiere der UBS in einen Stabilisierungsfonds zu überführen. Die Papiere konnten im Verlauf der Jahre kontinuierlich abgebaut werden. In Genf setzen die 5 UNO-Vetomächte sowie Deutschland ihre Gespräche mit Iran über das Atomprogramm fort. Unter Leitung der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton wird offenbar eine Vereinbarung diskutiert, wonach Iran seine nuklearen Forschungstätigkeiten vorerst einmal für 6 Monate einfrieren würde. Angesichts der bisherigen Fortschritte wollen die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA heute persönlich an den Verhandlungen teilnehmen. US-Außenminister John Kerry war am Morgen bereits mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zusammengetroffen. Netanyahu hatte zuvor erklärt, dass jede Atomvereinbarung mit Iran ein Fehler von historischer Tragweite wäre. Der Tod des ehemaligen Palästinenserpräsidenten Yasser Arafat ist inzwischen auch von russischen Experten untersucht worden. Sie kommen offenbar zum Schluss, es gebe keine genügenden Beweise für eine Ermordung Arafats durch eine Poloniumvergiftung. Dies erklärten die palästinensischen Untersuchungsbehörden. Dennoch bezeichnete der Leiter der palästinensischen Untersuchungskommission Israel als ersten und einzigen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Tod Arafats. Die Schweizer Experten hatten gestern betont, es könne nicht abschließend bewiesen werden, dass Arafat vergiftet worden sei. Zwar habe man in Arafats Kleidern nach seinem Tod überdurchschnittlich hohe Rückstände des Giftes Polonium-210 gefunden, aber einen eindeutigen Beweis lieferten die Messungen nicht. Im Oktober ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz leicht gestiegen, auf 3,1%. Letzten Monat waren bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren 133.500 Menschen registriert. Das sind 2.400 mehr als im September, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Die Migros zahlt ihrem Personal ab nächstem Jahr höhere Mindestlöhne. Neu erhalten ungelernte Angestellte brutto 3.800 Franken pro Monat, wie es in einer Mitteilung heißt. Mitarbeitende mit einer 4-jährigen Ausbildung verdienen 4.200 Franken monatlich, 100 Franken mehr als bisher. Insgesamt wird die Lohnsumme um 0,6 bis 1% erhöht. Darauf hat sich die Mikrogruppe mit ihren Sozial- und Vertragspartnern geeinigt. Der Luxusgüterkonzern Richemont hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres sowohl Gewinn als auch Umsatz gesteigert. Allerdings hat sich das Wachstum verlangsamt. Der Umsatz stieg um 4% auf 5,3 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Umsatz noch um 12% zugelegt. In China wurden im ersten Semester sogar weniger Uhren und Schmuck verkauft. Der Reingewinn betrug knapp 1,2 Milliarden Euro. 10% mehr als in der gleichen Periode im Vorjahr. Zur Richemont-Gruppe gehören Schmuck-, Uhren- und Bekleidungsunternehmen wie Cartier, IWC und Net-a-Porter. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat Frankreich zurückgestuft. Die Zahlungssicherheit wird nun nur noch mit Doppel-A bewertet, eine Stufe niedriger als bisher. Die hohe Arbeitslosigkeit schwäche den Willen für signifikante Reformen, heißt es zur Begründung. Die Regierungsmaßnahmen reichten nicht, um das Wachstum des Landes mittelfristig zu verbessern. Frankreichs Finanzministerium weist die Kritik zurück. Die Regierung habe weitreichende Reformen eingeleitet, um die Wirtschaftslage zu verbessern und die Staatsfinanzen ins Lot zu bringen.
12.36 Uhr Rendezvous. Gleich, wenn Schrott plötzlich Gold wird, ist, wie die Nationalbank über 5 Milliarden Dollar einstreicht und was Nationalbankchef Thomas Jordan zum umstrittenen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank sagt. Mit US-Außenminister Kerry kommt auch die Hoffnung nach Genf, dass es endlich Bewegung gibt im Atomstreit mit dem Iran. Haiyan macht Angst. Der außergewöhnlich starke Wirbelsturm sorgt auf den Philippinen für Tod und Zerstörung.
Das letzte Mal, als die Philippinen mit einem ähnlich großen und intensiven Wirbelsturm konfrontiert waren, war in den frühen 90er Jahren.
Sagt der Schweizer Botschafter in Manila. Schließlich mit Rockmusik gegen Trauma und Hass, wie sich Jugendliche der bosnischen Stadt Mostar freispielen von den Schrecken des Krieges. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.196 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,03 gehandelt und der Dollar zu 91,67 Rappen. Das Wetter. Im Norden nehmen die Wolken allmählich zu, gegen Abend setzt von Westen Regen ein. Im Tessin ist es bewölkt. Morgen Samstag fällt in den Bergen Schnee bis etwa 1200 Meter, im Flachland und im Tessin gibt es tagsüber sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht im Norden 10, im Süden 15 Grad.
Es war eine spektakuläre Rettungsaktion. Vor 5 Jahren hat die Nationalbank einen Haufen Ramschpapiere der UBS gekauft und die schlingende Bank so vor dem Untergang gerettet. Kostenpunkt 39 Milliarden Dollar. Jetzt hat die UBS die Restbestände zurückgekauft. Rückblickend lässt sich sagen, für die Nationalbank war es ein rentables Geschäft. Es gab insgesamt einen Gewinn von über 5 Milliarden Dollar. Ende gut, alles gut. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Meine Damen und Herren, am 16. Oktober 2008 erschütterte eine Mitteilung die Schweiz.
So eröffnete Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, heute die Medienkonferenz. Was Bund, Nationalbank und die Eidgenössische Bankenkommission damals ankündigen mussten, war ohne Vergleich.
Der Betrag von 60 Milliarden Dollar und von über 10% eines Jahresbruttoinlandprodukts für die Stabilisierung einer Bank wirkten für viele wie ein Schock.
Die Aktion war riskant, deren Ausgang ungewiss. Das Ziel jedoch war klar: Zeit gewinnen und die Grossbank, die fast kollabierte, wieder stabilisieren. Letztlich übernahm die Nationalbank nicht für 60 Milliarden Dollar Schuldpapiere der UBS, sondern nur, in Anführungszeichen, für 39 Milliarden Dollar. Es waren Ramschpapiere, vor allem aus dem amerikanischen Immobilienmarkt. Diese hatten zuvor dramatisch an Wert eingebüßt. Mit dem Schachzug, sie in den Rettungsfonds auszulagern, gelang es, die Bank zu stabilisieren, deren Risiken zu verkleinern. Für die Nationalbank begann aber erst dann die Arbeit, denn sie musste für diese Papiere wieder Käufer finden. Ganz im Gegensatz zur UBS hatte sie dafür aber die nötige Zeit.
5 Jahre danach und einiges früher als erwartet können wir nun den glücklichen Abschluss der Stabfondtransaktion mitteilen.
Zinserträge von 1,6 Milliarden Dollar und nun ein Erlös von über 3,7 Milliarden Dollar für den Verkauf des Rettungsfonds an die UBS. Die Grossbank wurde gerettet, das Ziel damit erreicht und die Nationalbank konnte auch einen schönen Gewinn einstreichen. Aber letztlich muss man sagen, dass es für die UBS selber eine kostspielige Angelegenheit wurde. Das ganze Unterfangen kostete die Großbank laut Thomas Jordan etwa 4 Milliarden Dollar. Der Notenbankpräsident ist zwar erleichtert, dass die UBS-Rettung letztlich glimpflich ausgegangen ist. Zum Schluss machte er aber noch einmal klar:
Allerdings muss man sagen, dass der finanzielle Erfolg, den wir erzielt haben, nicht grundsätzlich dazu verleiten sollte, dass wir Rettungen von Banken in Zukunft positiv beurteilen. Die Liquiditätshilfe, die die Nationalbank gewährt, muss immer ein absoluter Ausnahmefall bleiben.
Und er mahnte die Großbanken, sie müssen die verschärften Bankvorschriften jetzt möglichst rasch umsetzen und ihr Sicherheitspolster in Form von Eigenkapital zügig aufstocken. Denn so rasch möchte Thomas Jordan keine Großbank mehr retten müssen.
Und wir bleiben noch einen Moment bei Thomas Jordan, dem Präsidenten der Nationalbank. Gestern hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf ein rekordtiefes Niveau von 0,25% gesenkt, was weltweit für Aufsehen sorgte. Was bedeutet das für die Schweiz? Darüber hat Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler eben mit Thomas Jordan gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob er denn überrascht gewesen sei von dem EZB-Entscheid.
Ja, nicht völlig. Es war für den Markt eine Überraschung, aber wenn man sieht, wie sich die Inflation entwickelt hat, wie auch die Wirtschaftsentwicklung ist, kommt diese Entscheidung der EZB nicht völlig überraschend.
Welche Konsequenzen hat das nun für die Nationalbank, für den Mindestkurs?
Ja, es ist eine komplexe Situation natürlich für uns, weil die europäische Geldpolitik wird noch auf absehbare Zeit sehr expansiv sein. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung sich jetzt etwas stabilisiert hat. Und die expansive Geldpolitik in Europa kann natürlich auch beitragen, dass die Wirtschaftsentwicklung wieder besser wird in Europa. Und das sollte dann auch der Schweiz zugutekommen.
Ist aber insgesamt schwierig abzusehen.
Ja, im Moment ist es schwierig zu prognostizieren. Das Wachstum ist zwar besser als im letzten Jahr, aber immer noch sehr tief. Die EZB hofft eben durch die expansive Geldpolitik, dass das Wachstum anzieht und die Inflation ist ja sehr tief. Deshalb können sie sich eine solche expansive Geldpolitik leisten und wir müssen jetzt abwarten, wie diese Entwicklung dann effektiv verläuft.
Das Zinsniveau bleibt tief auf nicht absehbare Zeit. Was bedeutet das für den Schweizer Immobilienmarkt, wo die Zinsen ja auch sehr tief sind?
Ja, die Zinsen bleiben effektiv tief im Moment. Sie bleiben auch in der Schweiz tief. Und das bedeutet, dass wir natürlich weiterhin ein Umfeld haben, das die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in eine Richtung begünstigt, wo es eben Blasen geben kann. Wir sind ja bereits in einer schwierigen Situation. Und ein weiterhin tiefes Zinsniveau begünstigt natürlich eine solche Entwicklung weiter.
Was kann die Nationalbank da noch machen?
Also wir beobachten die Situation dauernd und wir beurteilen, inwiefern allenfalls andere Maßnahmen notwendig sind. Und das ist eine Daueraufgabe, die wir diesbezüglich haben.
Thomas Jordan ist Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Er ist morgen Samstag bei uns in der Samstagsrundschau zu Gast um 11.30 Uhr auf Radio SRF 1. Gibt es heute Freitag in Genf einen ersten Durchbruch bei den Atomverhandlungen mit dem Iran nach jahrelangen Verhandlungen ohne Ergebnis? Indizien dafür gibt es, fliegt doch der amerikanische Außenminister Kerry derzeit ziemlich überraschend nach Genf, um dort den iranischen Außenminister zu treffen. Und auch die Außenminister anderer Länder wie Deutschland werden in Genf erwartet. Ich fragte den Iran-Spezialisten der ARD, Reinhard Baumgarten, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich wirklich etwas Substanzielles bewegt im Atomstreit mit dem Iran?
Also dadurch, dass Herr Kerry sich wirklich auf den Weg in die Schweiz macht, aus dem Nahen Osten kommend, wo er ja gestern noch mit Benjamin Netanyahu gesprochen hat und den Palästinensern, denke ich, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer Einigung kommen kann. Das wird nicht der ganz große Durchbruch sein, damit dürfen wir nicht rechnen. Es wird nicht sozusagen in einem Sprung über diesen wirklich gefährlichen Strom hinübergesetzt, sondern man geht in kleinen Schritten über eine zusammengebaute Brücke. Das könnte bedeuten, dass der Iran deutliche Konzessionen macht in Sachen Urananreicherung, beispielsweise die 20-prozentige Urananreicherung zunächst einmal aussetzt und dann auf der Gegenseite die USA und ihre Partner eben die Lockerung von Sanktionen anbieten konnten.
Warum bewegt sich denn der Iran nun plötzlich nach diesen jahrelangen Blockaden? Liegt das nur am neuen Präsidenten Rouhani?
Das liegt vor allem an den normativen Kräften des Faktischen. Dem Iran geht es wirtschaftlich schlecht und einer der Hauptgründe sind die Sanktionen. Der zweite Hauptgrund ist die Misswirtschaft der vergangenen 8 Jahre durch Ahmadinejad, der eine völlig falsche Industrie- und Wirtschaftspolitik betrieben hat. Aber wenn die Sanktionen nicht gelockert werden, dann wird die iranische Wirtschaft einfach anhaltend stranguliert. Der Iran hängt nun einmal am Öl- und am Gastropf und das Öl fließt nicht mehr. Die Ölexporte sind um über die Hälfte gesunken. Der Iran exportiert heute noch 800.000 Fass. Und das ist nun mal die Devisenquelle Nummer eins. Also wenn 80% der Deviseneinnahmen wegbrechen oder ausbleiben, dann tut das ganz arg weh.
Die Angst geht ja um, eben, dass der Iran eine Atombombe bauen will. Darum ja auch die ganzen Verhandlungen jetzt. Kann man denn, Rouhani, beim Wort nehmen, dass diese Bombe nicht gebaut wird?
Also das ist das, was er sagt. Das ist das, was sein Außenminister wiederholt, wirklich mantramäßig. Das ist das, was auch der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, immer wieder gesagt hat. Wir wollen keine Bombe, sie bringt uns nicht. Eine Atombombe bringt uns nur Verdruss. Nun ja, wenn es eine Glaubensfrage ist, dann denke ich, wir haben viele Glaubensfragen im Nahen Osten ungelöst. Wir denken an die Gründung von Staaten, wir denken an alle möglichen Rebellengruppen, die sich auf den Glauben berufen. Ich denke, dass die internationale Staatengemeinschaft schon sehr gut beraten ist, wenn sie eben nicht nur glaubt, sondern wenn sie Kontrollmechanismen ins Werk setzt. Und darum geht es ja gerade in Genf, um diese Versicherung wirklich auch füttern, unterlegen zu können.
Israel ist ja vehement dagegen, dass sich die USA und die anderen Staaten mit dem Iran einigen. Israels Premier Netanyahu hat schon mal angekündigt, sich nicht an ein allfälliges Abkommen zu halten. Was heißt das?
Naja, Netanyahu verweist zu Recht, wirklich zu Recht, immer wieder auf geltende UN-Resolutionen, die klipp und klar sagen, der Iran muss die Urananreicherung einstellen, bevor überhaupt an eine politische Lösung zu denken ist. Andererseits wissen wir, dass es auch jede Menge Resolutionen gibt, die Israel ignoriert. Insofern ist Herr Netanyahu vielleicht auch derjenige, der im Glashaus sitzt und mit seinen Steinen vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger umgehen sollte. Herr Kerry kommt ja gerade aus dem Nahen Osten, wo er versucht, diesen klinisch toten Friedensprozess irgendwie weiter am Leben zu halten. Da geht es um eine Einigung zwischen Israel und den Palästinensern. Und wer hier blockiert, nun, das überlasse ich dann den Kollegen in Tel Aviv.
Das sagt der Journalist und Kenner des Iran, Reinhard Baumgarten, im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Radio SRF. In 13 Minuten, 13 Uhr. Böen von 300 Stundenkilometern. Der Taifun Haiyan gehört zu den heftigsten Wirbelstürmen, die je gemessen wurden. Zurzeit zieht der Sturm mit unverminderter Heftigkeit über die philippinischen Inseln Richtung Nordwesten. ARD-Korrespondent Udo Schmidt versucht, ein Bild der aktuellen Lage zu zeichnen.
Drei Tote und sieben Verletzte werden bisher gemeldet, vom Blitz getroffen, vom Strommast erschlagen. Es können noch mehr Opfer werden, nur langsam dringen zuverlässige Informationen aus den betroffenen Gebieten auf den Philippinen. Ganze Regionen sind abgeschnitten. Rund 200.000 Menschen sind evakuiert worden. Bis zu 1 Million ist vom Super-Taifun Haiyan betroffen, der mit Windgeschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern über die Hauptinsel Luzon und auch über Cebu fegt. Und Flucht ist nicht einfach, rast der Taifun doch auf einer Breite von bis zu 600 Kilometern. Der Wind wird immer stärker, sagt diese Anwohnerin eines kleinen Dorfes. Wir müssen hier weg. Meist werden die Evakuierten in höher gelegene Gebiete gebracht. Schließlich droht Gefahr auch durch Überschwemmung. Karin van der Hoor leitet die Hilfsorganisation Plan International auf den Philippinen. Dieser Taifun ist der weltweit stärkste in diesem Jahr. Das heißt schon etwas. Meine Mitarbeiter berichten von extremem Wind. Das macht wirklich Angst. Es hat Erdrutsche gegeben, umgestürzte Bäume überall, Hausdächer fliegen einfach weg. Das ist wirklich ein Monstersturm. Betroffen ist auch die Insel Bohol, die erst vor wenigen Wochen von einem Erdbeben der Stärke 7,3 erschüttert worden war. Damals kamen über 200 Menschen ums Leben. Mehrere Tausend sind seither in Zelten untergebracht. Auch sie sind inzwischen evakuiert worden. Die Infrastruktur, sagt Wendolin Pang, Generalsekretärin des Roten Kreuzes der Philippinen, ist in vielen Regionen weitgehend zusammengebrochen.
Now there is no power in the area. There is no Derzeit gibt es keinen Strom, keine Kommunikation. Alles ist überflutet, mehr als einen halben Meter hoch. Die meisten Menschen sind jetzt in Notunterkünften. Auch die sind natürlich von umstürzenden Bäumen etwa gefährdet. Haiyan, der Taifun, der auf den Philippinen Yolanda genannt wird, wird noch bis morgen über dem Inselreich toben und dann Richtung Vietnam weiterziehen. Jedes Jahr treffen rund 20 Taifune auf die Küsten der Philippinen. Dieses Jahr jedoch sind es mehr. Haiyan ist bereits der 25. Taifun, der auf die Inseln trifft, und er ist einer der stärksten der vergangenen Jahre.
Enorme materielle Schäden zwar, noch aber ist wenig bekannt darüber, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Die philippinischen Behörden, die hätten schnell reagiert und die Bevölkerung frühzeitig gewarnt, sagt der Schweizer Botschafter in Manila, Ivo Sieber. Und zu den Schweizern im Sturmgebiet sagt er:
Soweit wir das beurteilen können, sind die Schweizer in den Gebieten, wo die Kontakte möglich sind, in guter Verfassung. Schadenmeldungen, direkte Schadenmeldungen haben wir noch nicht gehört. Es ist noch zu früh und die Verbindungen sind noch zu erratisch, um da schon ein umfassendes Bild geben zu können. Aber wir werden das natürlich intensiv und während den nächsten Stunden ununterbrochen verfolgen.
Das sagt Botschafter Sieber in Manila. Gleich Rockzieher im Rendezvous. Wenn Musik verbindet in der geteilten Stadt Mostar. Doch zuerst Japan. Toyota, Sony kennen alles japanische Großunternehmen. Wer meint, dass dabei auch die Löhne der Topkader extrem hoch sind, der liegt falsch. In Japan ist die Lohnschere nicht so ausgeprägt wie in vielen westlichen Staaten. Zweistellige Millionensaläre gehören sich in Japan einfach nicht. Im Vorfeld der 1:12-Initiative, über die wir am 24. November abstimmen, ging unser Japan-Mitarbeiter Martin Fritz der Frage nach, ob Japan als Vorbild für die Schweiz taugen könnte.
Toyota ist der weltgrößte Autobauer und Japans größtes Unternehmen. Doch sein Chef Akio Toyoda hat im vergangenen Jahr nur umgerechnet 1,7 Millionen Franken verdient. Das sind rund viermal weniger als der Durchschnitt der Geschäftsleiter von großen an der Börse kotierten Unternehmen in der Schweiz. Die Zahl zeigt, dass Japan bei der Entlöhnung von Führungskräften anders tickt. Das Gehaltsgefälle innerhalb einer Firma ist deutlich geringer als in anderen Ländern. In erster Linie liegt das am Prinzip der lebenslangen Beschäftigung im selben Unternehmen. Wer nach dem Studium in eine Firma komme, fange zwar nur bei etwa 2000 Franken im Monat an, erklärt der Headhunter und Ex-Chef der Schweizer Handelskammer in Japan, Martin Stricker. Aber das Salär steige mit dem Alter bis zur Pensionierung automatisch an.
Das ist ein ungeschriebener Vertrag, dass man jedes Jahr etwas mehr verdient. Und alle wissen, dass wenn sie keine großen Fehler machen, dann verdienen sie auch sehr viel, wenn sie 50 sind. Und folglich gibt es auch keine großen Exzesse oben. Man kann gar nicht viel abweichen von diesem System.
Allerdings sorgt die Globalisierung dafür, dass auch in Japan die Top-Gehälter seit einiger Zeit nach oben gehen. Die japanischen Unternehmen expandieren ins Ausland und ausländische Firmen in Japan zahlten ohnehin höhere Gehälter, berichtet Marco Ammann, 13 Jahre lang Japan-Chef des Schweizer Chemiekonzerns Sika und dann von Hilti.
Wenn ich zurückblicke vor 10 Jahren, wenn ich Geschäftsleitungsmitglieder rekrutiert habe, da habe ich noch im Größenrahmen von ungefähr 120.000, 150.000 Schweizer Franken bezahlt. Heute, wenn ich einen rekrutieren, dann ist das fast das Doppelte. Und so hat sich die Schere schon auch geöffnet hier in Japan. Aber natürlich nicht so, wie wir das sehen in Europa oder speziell in den USA.
Viele Firmenchefs in Japan verstehen ihre Führungsrolle als Erster untergleichen. Sie fühlen sich nicht allein für den Firmenkurs verantwortlich, sondern organisieren einen tragfähigen Konsens im Vorstand. Zu diesem Selbstverständnis passt kein exorbitantes Gehalt. Aber sie haben einen eigenen Fahrer und genießen ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Entlassung müssen sie nicht fürchten. Ein anderer Unterschied zum Westen: Ihre Leistung als Manager wird weniger am Gewinn gemessen. Traditionelle japanische Firmen strebten eher nach höheren Umsätzen und Marktanteilen, weiß der erfahrene Japan-Manager Ammann.
Das heißt aber auch, dass die Unternehmen sehr mehr stabil orientiert sind, längerfristig orientiert sind. wo in der westlichen Welt, da wird natürlich viel mehr auf kurzfristigen Gewinn und auf Shareholder Value geschaut.
Dennoch öffnet sich auch in Japan die Lohnschere zum Nachteil der breiten Masse. Vielen Firmen sind die jährlichen Lohnsteigerungen der festangestellten Mitarbeiter nämlich zu teuer geworden. Daher beschäftigen sie lieber Teilzeit- und Leiharbeiter, oft zu Niedriglöhnen von 8 bis 9 Franken pro Stunde. Über ein Drittel der Japaner arbeitet inzwischen so. Vor allem junge Leute finden keine feste Arbeit mehr. Oft verdienen sie so wenig, dass sie weiter zu Hause wohnen müssen. Wenn man diese Teilzeitarbeiter in Büros und Fabriken berücksichtigt, dann ist auch in Japan die Lohnschere sehr weit offen.
Die zerbombte Brücke von Mostar galt lange als Symbol für die ethnischen Differenzen in Bosnien-Herzegowina. Morgen jährt sich der Angriff auf die Stadt zum 20. Mal. Die Brücke steht heute zwar wieder, doch Mostar ist weiterhin eine geteilte Stadt. Auf der Ostseite des Flusses Neretva leben die muslimischen Bosniaken, auf der Westseite die katholischen Kroaten. Eine Ausnahme ist eine kleine Schule für Rockmusik. Dort geht's gemeinsam. Walter Müller hat die Schule besucht.
Aus dem Übungsraum schallt die Musik noch zaghaft und wenig rockig, aber das wird sich ändern. Die Schüler machen Fortschritte. Die Rockschule befindet sich im Pavarotti Musikzentrum auf der muslimischen Ostseite Mostars. Der verstorbene italienische Star-Tenor Luciano Pavarotti ermöglichte den Aufbau des Zentrums mit dem Erlös aus 2 seiner Konzerte. Eröffnung war 1997 im immer noch weitgehend vom Krieg zerstörten Mostar. Schon damals wollte Orhan Oha Maslo eine Rockschule gründen, erzählt er im Café des Musikzentrums. Er war noch nicht ganz 20-jährig. Heute ist er der Manager der Mostar Rockschule im Pavarotti-Zentrum.
I was like self-initiatively going to the west side of Mostar with a car and bringing youngsters who could play some instrument to try and collaborate with people from the other part of the city.
Selbstständig sei er mit dem Auto auf die katholische Westseite gefahren, um Jugendliche für das Zusammenspiel auf der muslimischen Ostseite zu gewinnen, erinnert sich Orhan, der wegen Schnauz und schwarzem Kraushaar gewisse Ähnlichkeiten mit dem Rockmusiker Frank Zappa hat. Alleine auf die Westseite Mostars zu gehen, war 2 Jahre nach Ende des Bosnienkrieges allerdings ziemlich mutig. Bosniaken und Kroaten befanden sich geistig immer noch in den Schützengräben. Orhan kam nach dem Krieg ins Waisenhaus, wo dem britischen Musikprofessor Nigel Osborne das Musiktalent von Orhan aufgefallen war. Osborne half kriegstraumatisierten Kindern mit Musiktherapie und machte Orhan zu seinem Assistenten.
You know, it was maybe interesting for him to have somebody who is one of them, who is directly connected to that subject.
Für den Musikprofessor Osborne sei es wohl interessant gewesen, einen kriegserfahrenen Assistenten zu haben, sagt Orhan, als ob er von einer anderen Person spreche und nicht von sich selbst. Die Studentinnen und Studenten, die jetzt im Pavarotti-Zentrum ein- und ausgehen, haben kaum mehr direkte Erinnerungen an den Krieg. Sie wachsen aber in einer geteilten Stadt auf, in getrennten Schulen. Eine Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Mostar hat keine freundschaftlichen Beziehungen zu Gleichaltrigen der anderen Volksgruppe. Das Pavarotti-Zentrum dagegen ist der Ort der Versöhnung. In der Rockschule fragt niemand nach der ethnischen Zugehörigkeit. Die Kinder mischen sich ganz selbstverständlich. Dieser Song ist eine Eigenproduktion der Rockschule, aufgenommen im hauseigenen Studio. Den Schülerinnen und Schülern stehen zudem 3 komplett eingerichtete Übungsräume zur Verfügung. Den freiwilligen Unterricht besuchen sie in ihrer Freizeit 3-mal die Woche. Einzel- und Gruppenunterricht sowie mit der Band. Alles für symbolische 15 € im Monat. Die Rockschule habe sich als erstes Projekt für die ganze Stadt etabliert, stellt Orhan Masler fest.
Mostar Rock School seems to be the first project, which is one project for the whole city.
Aber nicht nur für die Stadt. Jugendliche aus ganz Bosnien kämen hierher. Songs, die hier produziert wurden, prägten die Musikszene von ganz Bosnien. Mit einer derart rasanten Entwicklung aber habe er nicht gerechnet. Und fährt Orhan Masler fort.
So music is a perfect tool to get the kids together, to get the people together.
Musik sei ein perfektes Werkzeug, Menschen zusammenzubringen.
Walter Müller aus Mostar. Gleich hier auf SRF 1 und SRF 4 News. Abt Martin Werlen schaut zurück auf seine Zeit als Vorsteher des Klosters Einsiedeln.
Ich könnte vielleicht sagen, ich bin sehr reich beschenkt worden und etwas von dem wieder vielen Menschen dürfen wieder schenken.
Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.
Thomas Jordan, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, ist nicht überrascht von der gestrigen Zinssenkung der Europäischen Zentralbank. Angesichts der wirtschaftlichen Lage sei das zu erwarten gewesen. Auch für die Schweiz würden die Zinsen weiter tief bleiben, so Jordan. In Genf werden heute die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA erwartet. Sie wollen mit Iran über dessen Atomprogramm verhandeln. Israel hatte zuvor gewarnt. Jede Atomvereinbarung mit Iran wäre ein fataler Fehler. Auch die russischen Experten sind der Meinung, ob der ehemalige Palästinenserpräsident Arafat mit Polonium vergiftet wurde, kann nicht bewiesen werden. Das hatten gestern bereits die Schweizer Experten erklärt. Für die palästinensische Untersuchungskommission ist Israel der einzige Verdächtige im Zusammenhang mit dem Tod Arafats.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.